Herr Jesus, hab herzlich Dank dafür, dass wir jetzt Gottesdienst feiern dürfen in diesen Weihnachtstagen, die wirklich anders sind, für die allermeisten von uns noch nie so komisch erlebt. Danke dafür, dass wir deine Gegenwart nach deiner Verheißung wahrnehmen dürfen, jetzt auch in diesem Augenblick, dass wir unsere Herzen öffnen für dich und dein Wort. Dass wir die Menschen, die um uns herum sind, mit hineinnehmen in diesen Gottesdienst, die in so unterschiedlichen Situationen sind, voller Furcht oder voller Aggression, ja, voller Vergesslichkeit, was dich angeht. Danke dafür, dass wir dich um dein herzliches Erbarmen auch für unser Land bitten dürfen, für die Welt, in der wir leben. Dass wir die Dinge, wie sie so sind, doch richtig aufnehmen und verarbeiten. Und jetzt komm in unsere Mitte und segne uns mit dir und deinem Wort. Amen. Ja, ich möchte erstmal so ein bisschen aus dem Koffer plaudern. Tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern. Denn wir haben in Bad Arolsen in diesem Jahr eine Aktion gemacht, die wollte ich immer schon mal machen, seitdem ich von ihr gehört habe. Weihnachten im Koffer. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Zeitung gelesen habt, dass wir das machen. Da sind Maria und Josef auf die Reise geschickt worden. Am 30. November hatte ich einen Koffer fertig gemacht, mit so ein paar Anweisungen drin, zwei Krippenfiguren und einem Esel drin und einem Reisetagebuch. Ne? Und die Aufgabe war die, dass Maria und Josef immer für eine Nacht Obdach in einem Haus in Bad Arolsen suchen. Und wenn möglich, dass die Leute mit Maria und Josef ins Gespräch kommen. Ne? Also, dass sie aufschreiben, was sie so denken über Weihnachten und über Maria und Josef und das Jesuskind und so. Hat super geklappt. Ich bin ganz stolz. Also, es ist richtig schön geworden. Ich habe den Koffer bis gestern Abend nicht wiedergesehen. Gestern Abend waren sie pünktlich zur Christvesper wieder da, Maria und Josef im Koffer, und dann haben wir sie dort hingestellt. Und am kommenden Sonntag wollen wir das Reisetagebuch, wo Fröhliches und Lustiges drinsteht, aber auch sehr Besinnliches und Nachdenkliches so in einem Online-Gottesdienst dann mal so auswerten und betrachten. Ja, auch wir müssen immer gucken, wie machen wir das mit den Gottesdiensten. Am kommenden Sonntag probieren wir mal einen reinen Zoom-Gottesdienst aus, so wie die Berndorfer das auch schon etliche Male gemacht haben. Also alle von zu Hause mal schauen, wie es denn so klappt. Auf jeden Fall war das eine schöne Sache. Und so ein bisschen geht die Predigt oder die Andacht heute Morgen auch um dieses Thema Maria und Josef unterwegs. Denn ihr kennt ja aus der Weihnachtsgeschichte alle diesen berühmten Satz, ne? Und sie fanden keinen Raum in der Herberge. Oft wird ja den Menschen aus Bethlehem daraus ein Strick gedreht. Ne? Jedenfalls in den Weihnachtsspielen, die wir so mit den Kindern immer aufgeführt haben, gibt es ja ganz oft so eine keifende Wirtsfrau oder einen resoluten Wirt, der sagt, hier ist kein Platz für euch. Seht es zu, dass ihr die nächste Türe benutzt. Hier ist kein Platz für euch. Ich frage mich immer, oder habe mich immer gefragt, ob wir damit den Menschen aus Bethlehem von damals eigentlich gerecht werden mit dieser Meinung, sie hätten das aus Bosheit sozusagen getan. Was konnten denn die Menschen in Bethlehem für das Chaos, das der Kaiser Augustus veranstaltet hatte? Es war sicherlich keine Bosheit. Vielleicht war eigentlich wirklich kein Platz mehr da und die Reisenden einfach zu spät dran, noch ein Plätzchen zu finden. Dann konnte man doch wirklich von Glück reden, dass da noch so ein Stall frei war, wenigstens ein Dach über dem Kopf. Auch wenn das geburtshilfetechnisch ein bisschen schwierig war. Aber so war das eben damals. Kein Platz in der Herberge. Dieser Satz hat Menschen und Künstler aller Zeiten immer inspiriert, einmal darüber nachzudenken. Und wir wollen das heute auch tun. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was da vorne steht. Und ich denke, ihr guckt es euch mal ein bisschen an. Von Herbert Seibel ist dieses Bild und heißt Weihnachten und die Uhr. Brauchen wir ein bisschen, ne? Aber wir haben ja alle Zeit der Welt, oder? Braten ist doch schon gestern gegessen. Also ja, Weihnachten und die Uhr. Diese Szene, die hier dargestellt werden, könnte in einem Großstadtviertel irgendwo spielen. Jedenfalls sieht es nicht nach einer Hauptgeschäftsstraße aus, sondern eher so nach einer Nebenstraße. Ein paar Fenster erhellt. Und das Ganze erinnert mich jedenfalls an meine Heimat in der Großstadt Moers, auch wenn sie keine große Großstadt ist. Sie ist eine mit über 100.000 Einwohnern, wo ich groß geworden bin. Und ich bin in so einer Mietskaserne groß geworden. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? So Mietskaserne, so 20, 30 Parteien in einem Hausflur. Das ist spannend. Viele Kinder. Im Sommer ist der Rasen mehr braun als grün. Und die Weihnachtszeit habe ich mehr bei Horten auf der Rolltreppe zugebracht als zu Hause. Das war so meine Weihnachtsgeschichte von damals. Ich weiß nicht, ob sich eine Waldecker Seele da eindenken kann. Aber das, was auf dem Bild sonst so dargestellt ist, ich denke, das könnt ihr schon auch nachempfinden. Die Eile zum Beispiel, die von diesem Bild da ausstrahlt. In den Vorweihnachtstagen, jetzt ist das ja ein bisschen abgeklungen wieder, ist das ja ganz oft so. Schnell nach Hause, nach Feierabend, noch so ein paar wichtige Sachen erledigen halt. Das, was man bisher nicht geschafft hat. Und ihr habt ja auch in Corona-Zeiten das gesehen, ne? Wenn die Leute dann nur irgendwo eine Möglichkeit zum Shoppen finden, ne? Dann nutzen sie es und fahren dann in die Städte und das ist knüppelvoll. Also es ist schon verrückt mit uns Menschen. Aber vielleicht ist es auch so die Eile der Gedanken, ne? Was man noch alles zu tun hat und was einem noch so alles im Kopf steckt. Da sieht man nicht so viel links und rechts, was sonst noch so passiert. Und auch wenn es hier in Flechdorf, glaube ich, gibt es überhaupt ein größeres Wohnhaus hier mit mehr Parteien, so mit, sagen wir mal, mehr 10, kriegt er gar nicht zusammen, ne? Altersheim. Nicht schlecht. Der war gut. Auf jeden Fall so separiert, einzeln kriegt er das gar nicht hin. Aber ich denke, die beiden, die da am Rande stehen, die würden selbst hier in Flechdorf auffallen, wenn die hier so vom Gemeindehaus an der Straße stünden, dann würden die auch auffallen. Der Mann und die Frau mit dem Kind an der Hauswand. Aber wir wären natürlich vornehmer als der Typ, der da so direkt vor ihnen steht. Ne? Also so neugierig und so plump würden wir es nicht machen, oder? So fast so mit der Nasenspitze an den anderen dran. So neugierig. Nein, das würden wir nicht machen. Wir würden vielleicht zwei oder dreimal mit dem Auto dran vorbeifahren und mal gucken, wie die so sind. Oder aus der Gardine, hinter der Gardine gucken. Aber wir würden schon gerne wissen wollen, was das denn für welche sind, wo die denn herkommen, was die denn wollen. Hier die beiden, die sehen aus wie abgestellt. Der Mann und die Frau, hängender Kopf, hängende Arme. Vielleicht warten sie auf jemanden oder auf irgendetwas. Aktiv sind sie jedenfalls auf diesem Bild nicht. Und merkwürdigerweise stehen sie aber mitten im Licht, so als würde der Künstler uns sagen, darauf habt ihr zu achten, auf die beiden oder auf die drei habt ihr zu achten. Sie sollen also gesehen und beobachtet werden. Aber mehr als Neugierde ernten sie nicht von den Passanten, die auf der Straße dahin eilen. Vielleicht sind es auch einfach nur Bettler. Ich weiß noch, als unser Lars, mein Sohn also, seinen ersten Bettler gesehen hat. Das ist so eine Familientraditionsgeschichte, kennt ihr ja auch, ne? So Geschichten, die immer wieder erzählt werden, weißt du noch damals. So eine ist das auch. Wir waren in Darmstadt unterwegs, Lars hatte kurz zuvor Geburtstag und sollte sich von Tante und Onkel noch im Spielwarengeschäft ein Geschenk aussuchen. Dann sind wir in die Innenstadt, das war für ihn auch was Großes, ne? Wir wohnten ja in Holzhausen damals und er war noch jung. Auf jeden Fall in die Stadt rein und da sah er ihn, ne? Vor dem Geschäft, seinen ersten Bettler, Pappschild, habe Hunger. Wir wie alle anderen vorbei, ne? An der rein ins Geschäft und Lars sollte sich ein Geschenk aussuchen. Und das Verrückte passierte, ne? Das ganze Geschäft voller Spielwaren und der Junge konnte sich für nichts entscheiden. Was ist denn los? Die Eltern werden langsam ungeduldig, die Onkel und Tante auch. Ne? Das gibt's doch gar nicht. Bis es dann aus ihm herausbricht. Papa, was ist denn mit dem Mann da vorne, da draußen? Warum hat der Hunger? Es folgen erwachsene Erklärungsversuche und für Lars beruhigt sich die Sache erst, als er etwas in den Hut dieses Mannes werfen darf. Das Geschenk war längst Nebensache geworden. Ein Kind spürte, hier stimmt was nicht. Hier geht die heile Welt kaputt. Da sitzt einer und keiner interessiert sich für ihn. Ob es dem Mann da links auf dem Bild auch so geht? Schaut mal. Er schaut hinauf zu einer Uhr, die keine Zeiger hat. Kommt er zu spät? Jedenfalls die da drin machen ihm nicht auf. Ob sie sein Klopfen überhaupt hören? Oder ist seine Zeit für sie da drinnen abgelaufen? Der nicht. Der kann uns mal. Der hat seine Chance gehabt und nicht genutzt. Der gehört nicht mehr zu uns. In meiner Verwandtschaft gab es vor einigen Jahren ausgerechnet zu Weihnachten Zoff. Vorher. Die einen sagten, wenn die zu Weihnachten kommen, ne, kommen wir nicht. Schwiegermama, entscheide dich. Die oder wir. Wir machen bei dem Geschmuse an Weihnachten nicht mit. Wir tun nicht so, als wenn nichts wäre. Arme Schwiegermutter, ne? Die oder wir. Entscheide dich. Ich könnte mir vorstellen, dass es das in euren Familien auch gibt oder zumindest schon mal gegeben hat. Solche Situationen, die Leute, deren Zeit abgelaufen ist, die man irgendwie noch neugierig mustert auf die Entfernung, aber sich nicht mehr wirklich für sie interessiert, an denen man eilig vorübergeht mit oberflächlichen Fragen und Antworten und Smalltalk. Vielleicht hast du manchmal selber das Gefühl, zu solchen Leuten zu gehören, soll ja auch in frommen Familien vorkommen. Da ist die Zeit für Vergebung und Neuanfang längst abgelaufen. Da zeigt man sich gegenseitig die kalte Schulter und verschließt sich gegenseitig die Tür und zeigt deutlich, für dich gibt es in meinem Leben keinen Platz mehr. Es ist schon genug, wenn ich einmal im Jahr mich mit dir abgeben muss. Maria und Josef fanden keinen Raum in der Herberge, so heißt es in der Bibel. Und auch wenn wir nicht sicher sagen können, wie dieser Satz wirklich gemeint ist und ob die Menschen von Bethlehem böse waren, das, was mit dem Satz verbunden ist, das kennen wir wirklich. Und das gibt's auch wirklich. Menschen, die Menschen ausgrenzen. Menschen, die vor der Tür stehen und die bei keinem mehr Einlass finden. Menschen, deren Zeit abgelaufen zu sein scheint und die deshalb mit hängenden Köpfen und hängender Seele dastehen. Menschen, die zutiefst verletzt sind und die deshalb auch manchmal so verletzend sind und die Zähne fletschen, wie ein Hund, der an die Kette gelegt worden ist. Das kennt ihr bestimmt hier noch aus den Dörfern. Ne? Auf die Höfe habe ich mich nie getraut, wo so ein Vieh da. Und da mag die Kette noch so lang gewesen sein. Da bin ich hier reingegangen. Es wird wohl nur wenige Stunden im Jahr geben, wo einem das so bewusst wird, wie in den Weihnachtstagen. Und im Corona-Jahr sind wir ja alle irgendwie aufgefordert, kreativ zu sein. Mit wem feiern wir denn jetzt Weihnachten? Ist ja zu spät, ne? Heute. Habt ihr ja längst auch entschieden, aber die Frage ist doch auch interessant. Wer fällt uns als Erster ein und wer nicht? Ich bin in den vergangenen Tagen durch die Dörfer und durch die Gassen meiner Diözese gezogen mit dem Friedenslicht von Bethlehem. Wir hatten in Arolsen mit der Ökumene so eine kleine Aktion. Ursprünglich wollten wir mal Weihnachtslieder Rudelsingen machen, weil alle das Singen so vermissen. Und es wurde uns dann auch selbst Open Air verboten, also ist die Geschichte ausgefallen. Und wir Hauptamtlichen haben uns dann nur in der katholischen Kirche getroffen, um dieses Friedenslicht von Bethlehem auszuteilen oder einzusammeln. Das ist so eine Aktion der Pfadfinder der katholischen Kirche seit den 50er Jahren. Da wird echt das Licht, also eine Flamme von Bethlehem, in die ganze Welt verteilt, so wie das olympische Licht so ungefähr. Und dann von Kerze zu Kerze gereicht. Und das haben wir auch mal mitgemacht. Und ich dachte, das wäre eine schöne Aktion, jetzt auch für die Weihnachtstage, die man so gut auch machen kann. Und so bin ich mit diesem kleinen Friedenslicht durch die Gegend gezogen, von Haus zu Haus. Und das ist gar nicht so schwierig. Selbst in unseren Gemeinden gibt es die Leute, die an Weihnachten ganz alleine sind. Wo keiner vorbeiguckt oder nur ganz wenige. Wo die Kinder so weit weg wohnen, ne? Oder wo jetzt in Corona-Zeiten gesagt wird, Opa und Oma tut uns jetzt schon leid, ne? Aber wir wollen ja euch schützen. Und so kommt es zur Einsamkeit, die man sich kaum vorstellen kann. Tja, so ist das halt. Das, was mit dem Satz verbunden ist und sie fanden keinen Raum in der Herberge, das gibt's wirklich und das kennen wir auch. Menschen, deren Zeit abzulaufen scheint, die mit hängenden Köpfen und mit hängender Seele dastehen und die vielleicht deswegen gerade so verletzlich sind. Jeder hat seine Platzanweisung und die hat er auch einzunehmen. Und ich denke, das ist ein Problem. Ja, lüfte mal. Dass meine Worte hinauskommen hier. Hast du auch einen Pelz für mich?
Kannst du warm reden.
Kann ich warm reden, okay. Alles klar. Und die Frage ist schlicht und ergreifend, die ich mir gestellt habe, wo bin ich, wo sind die anderen, wie verhalte ich mich eigentlich, was ist meine Platzanweisung, was gebe ich an andere weiter, was gebe ich an meine Kinder weiter, Enkel, was auch immer. Und wie gehen wir damit um, mit dieser neuen Einsamkeit auch? Das, was mit dem Satz verbunden ist, und sie fanden keinen Platz in der Herberge, das steht auch in der Bibel so, weil Jesus das so gut kennt. Johannesevangelium, ne? Da heißt es doch tatsächlich, er kam zu seinen Leuten, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1. Und das wird jetzt nicht über irgendwen gesagt für die bösen Nichtjuden oder Nichtgläubigen, sondern es wird über seine Leute gesagt. Und das sind ja jetzt wir. Die Frage ist, er kam zu seinen Leuten an Weihnachten, aber sie nahmen ihn nicht auf. Wo ist Jesus? In deinem Haus, in deinem Herzen. Jesus weiß, wie das ist, wenn man ausgegrenzt wird. Er kennt diese neugierigen Blicke der Menschen, die Interesse heucheln, aber kein Interesse haben. Die sich nicht wirklich mit ihm einlassen wollen, weil sie sagen, du bist ja nett und du hast auch gute Worte, aber ich will da nicht drauf hören. Er kennt die Menschen, die in ihrem Leben keinen Platz für ihn haben und das Gefühl, draußen vor der Tür zu stehen. Und das Schlimme daran ist, ja gerade auch in unseren Tagen, auch in unserem Land, dass die Menschen damit ja Gott aus ihrem Leben drängen wollen und ihnen die Tür weisen wollen. Und auch wenn Menschen sich gegenseitig ausgrenzen, dann grenzen wir damit auch Jesus aus. Ich will das nochmal so bewusst machen. Das, was ihr einem meiner nächsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir Menschen ausgrenzen, aus welchen Gründen auch immer, dann grenzen wir Jesus aus. Auch wenn wir das nicht so gerne hören. Was Jesus uns wirklich wert ist, das misst sich immer auch daran, was unsere Mitmenschen uns wert sind. Und nirgends wird das offenbarer als in unserem Verhalten und in unserem Tun. Fromme Worte sind schnell entlarvt. Wie verhalte ich mich? Wie verhältst du dich? Wie gut sind unsere frommen Verhaltensweisen oft eintrainiert, gerade auch in frommen Familien, die Verhaltensweisen von Annahme und Ablehnung? Wo ist Jesus? Und sie fanden keinen Raum in der Herberge. Wie immer das auch zu deuten ist, Jesus kennt das jedenfalls in doppelter Weise. Ganz bewusst stellt er sich draußen vor die Tür zu denen, die dieses Schicksal teilen. Ja genau, macht man zu. Das sind so ganz neue Predigterfahrungen. Ja, kannst mal sehen. Ich will das nochmal so sagen. Jesus kennt das mit dem draußen vor der Tür, weil er sich ganz bewusst auch zu denen stellt, die draußen vor der Tür sind. Bei den Ausgegrenzten, bei den Abgeschriebenen, bei den Verletzten. Und ich denke, Jesus steht hier neben ihnen, nicht so wie dieser Gaffer auf dem Bild, sondern wirklich an ihrer Seite. Und wenn du vielleicht selbst manchmal das Gefühl hast, meine Zeit ist abgelaufen für den oder die, dann will ich dir heute Morgen zusagen, Jesus steht neben dir. Nicht als Gaffer, sondern als einer, der sich wirklich für dich interessiert. Als einer, der dein Innerstes kennt, das daraus und dein komisches Verhalten und deine Verletzungen, die daraus resultieren. Jesus steht neben dir und will dir Mut machen, will mit dir ins Gespräch kommen, will dich fragen, will dir raten. Und nun gibt es manche, die sind ausgesprochen bissig, wenn sie darauf angesprochen werden, auf Jesus. Das kennt ihr sicherlich auch und solchen Menschen werdet ihr begegnen. Ich möchte euch Mut machen, das dahinter zu sehen. Wenn die so bissig sind. In Arolsen habe ich letztens mit jemandem gesprochen, von der Tagespflege, einem der Fahrer. Und dann sagte ich dann zum Schluss so pastoral, ne, wir sind in Gottes Hand, wie das so ist. Wo ist er denn, der Gott? Kriegte ich dann zur Antwort. Und er drehte sich um und ging weg. Manche Leute sind bissig, richtig bissig, wenn sie darauf angesprochen werden. Ich denke, es ist diese Einsamkeit, die man als Mensch hat, wenn man Jesus nicht kennt. Wenn man alles alleine entscheiden muss. Wenn man allem alleine ausgeliefert ist. Wie froh bin ich, dass ich Jesus kenne. Dass ich mit Jesus unterwegs sein darf. Also wenn Leute so bissig sind, dann seht das, was dahinter ist. Zu oft haben manche an der Hauswand gestanden, zu oft hatten sie den Eindruck, zurückgewiesen zu werden. Und manche haben sogar den Eindruck, dass sie ganz zu Recht dastehen, dass sie selber schuld sind, weil sie so komisch sind, weil ihre Art so komisch ist, mit denen die anderen nicht zurechtkommen. Im Namen Gottes müssen wir ihnen sagen, Jesus steht neben dir, weil Gott für dich ist, auch wenn du so komisch bist. Denn Jesus steht nicht nur draußen vor der Tür, um sich mit Sündern und Schwachen zu solidarisieren, sondern auch, weil er immer wieder um Einlass bittet. Ihr kennt dieses Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus der Gemeinde sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird. Zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dieser Satz ist ja immer erst einmal auch persönlich gemeint, weil er in Ich- und Du-Form formuliert ist. Du, ich will bei dir um Einlass bitten. Ganz neu vielleicht, immer mal wieder. Ich möchte an deiner Seite sein. An Weihnachten möchte Gott jedenfalls anklopfen an unserer Lebenstür und uns begleiten. Er kann die Verwundungen auch unseres Lebens heilen. Jesus steht an der Tür. Und die Frage ist, ob wir ihm wieder aufmachen. Aber Jesus steht auch an der Gemeindetür, das ist mir so bewusst geworden bei der Vorbereitung auch nochmal, bei denen, die seinen Namen tragen, aber so oft dann doch anderen und einander die Tür verschließen, keine Zeit mehr haben für die Mitmenschen, die den Neuanfang und die Vergebung zwar auf den Lippen tragen, aber in der Realität Barmherzigkeit und Liebe längst aus ihrem Leben verbannt haben. Ihr kennt das doch, die Geschichten. Das wissen wir doch, wie das ist. Unser Urteilen und Verurteilen. Machen wir uns doch nichts vor. Jesus möchte genau da hineinkommen und das heilen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe dich nicht aufgegeben, auch wenn du als Mensch, als Gemeinde vielleicht manchmal falsch unterwegs bist, falsche Wege gegangen bist, mach mir die Tür auf, fang von vorne an. Sie fanden keinen Raum in der Herberge. Ob Jesus bei uns Platz findet? Wie gesagt, er kennt das Gefühl. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber Jesus kennt auch das andere. Und das ist das Schöne und dazu möchte ich euch Mut machen. Vielleicht habt ihr in diesen Tagen einfach auch noch Zeit. Er kennt das, wenn Menschen die Türe aufmachen und neue Gemeinschaft haben. Johannes schreibt weiter, Wie viele Jesus in ihr Leben aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Vielleicht, und vielleicht muss man das in diesen Corona-Tagen tun, weil man es im Großen eben nicht tun kann. Weil man selbst im Autokino nur in einer kleinen Gruppe sein kann. Weil echte Begegnung nicht stattfinden kann. Dass ihr es auch wieder so macht, wie ich es in Kindertagen kennengelernt habe. Muss man auch wieder modifizieren. Ne? Dann sind wir mit Gitarre von Haus zu Haus gezogen und haben Leuten, von denen wir den Eindruck hatten, die brauchen mal einen Mut, Zuspruch, und haben ihnen Zuspruch gemacht. Vielleicht könnt ihr das auch machen. Eben anklopfen an Türen in diesen Tagen, so ganz bewusst. Und wenn jeder so ein, zwei macht, dann ist schon viel erreicht. Jedenfalls war das eine schöne Erfahrung in den letzten Tagen, mit diesem Licht von Haus zu ziehen und durch die Gassen und Dörfer zu ziehen und meinen Geschwistern einen kleinen Gruß zu bringen, dass sie nicht vergessen sind. Und du bist auch nicht vergessen, weil Jesus bei dir an der Tür klopft und wenn du ihn reinlässt, dann kommt er auch. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du siehst, wie wir herausgefordert sind, in diesen Tagen das neu zu leben, Gemeinschaft zu leben, die nicht nur digital ist, die nicht nur vereinzelt stattfindet, sondern auch in den Familien, in der Gemeinde. Und du kennst auch das, wo wir einander ausgrenzen, wo wir einander nicht vergeben wollen, wo wir keine Chance mehr sehen, keine Hoffnung mehr haben. Danke dafür, dass das Licht von Weihnachten uns sagt, dass das nicht so sein und bleiben muss. Du stehst an unserer Tür und klopfst an. Und du machst uns Mut, einander die Tür wieder aufzumachen, trotz aller Erfahrungen miteinander, trotz aller Verletzungen, die wir miteinander vielleicht pflegen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das muss nicht so bleiben. Danke dafür, dass du in unser Leben immer wieder neu hineinkommst. Und ich will dich jetzt gerade auch für die bitten in diesen Tagen, die alleine sind oder sich alleine fühlen, dass du ihnen Menschen schickst, die ihnen sagen, du bist nicht alleine. Danke, dass wir das üben dürfen und dass du uns daran segnen willst und dass du zuerst zu uns gekommen bist und uns dein Licht gebracht hast. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das gilt auch uns. Danke dafür. Amen.